Alex meinte, in der heutigen Folge ginge es unter anderem um Behinderungen. Ich weiß nicht, wenn ich daraus was Lustiges drehen will, kann ich mir eigentlich nur die Zunge verbrennen. Wie soll er das auch wissen? Für sowas hat Alex einfach kein Auge. Ah, da haben wir doch ein hübsches Thema. Mobbing in der Kindheit. Moment, da war doch was in der Richtlinie. Ah ja, hier. Triggerwarnung. So. Ja, und um katholische Groupies und Jura-Schnösel geht es auch. Also ich hoffe, Mike und meine Freunde aus der Uni nehmen es mir nicht krumm, aber wären ein paar mehr von den Leuten, die an den juristischen Fakultäten die Nase in die Luft recken, früher ordentlich gemobbt worden? Na, immerhin mobbt man sich dort gegenseitig auch, trennt Artikel aus Zeitschriften und versteckt Neuauflagen im Altbestand. Falls da draußen irgendjemand darüber nachdenkt, Jura zu studieren, choose life, tu's nicht. Ich bin aber auch befangen. Hört lieber auf unsere Freunde Mike und Alex in der neuen Folge Zart wie Kruppstahl. Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 56.
So. Grüß dich.
Wunderschönen guten Tag, bärtiger Mann. Ich hätte dich fast nicht erkannt.
Na, das ist ja im Vergleich zu dir gar nichts.
Bleibt das auch dran, wenn du mit einem Handtuch drüber gehst?
Teils. Aber ich muss, also sind schon ein paar graue Barthaare dabei, ne? Eigentlich wird es dichter aussehen. Natürlich jetzt nichts, was so ein Wolfsmenschen wie dich beeindrucken könnte.
Sympathisch. Aber ich find's nicht schlecht. Ich find's nicht schlecht. Und so ein bisschen, wenn die Weisheit zutage kommt, ist ja auch nicht schlecht, oder?
Ja, in deinem Alter findet man das noch cool, ja.
Ist das wirklich so, dass du das siehst und dir denkst, ach, Memento Mori?
Uff, also das Memento Mori hört man ja eigentlich bei einem Triumphzug, ne?
Ja, da flüstert dir da immer einer ins Ohr, wenn du auf der Bühne stehst, genau, quasi insofern, so in ihrem Monitoring die ganze Zeit.
Insofern Mori. Muss da immer ein Haufen geiler Scheiß vorausgegangen sein, dann kann man da mit so einer Ansage auch leben irgendwie, haut schon hin. Aber wie gesagt, bei mir wächst da nicht mehr, das wird immer eher nur so wirklich so eine Gesichtsfotze immer irgendwie.
Da tatsächlich jetzt mal grundsätzlich eine Frage, weil das Thema letztens aufkam, bekommst du Ohrhaare?
Nee, ich habe auch keine Haare auf dem Rücken zum Glück.
Gott sei Dank. Na, dann ist das natürlich gut, weil letztens hat ein Bekannter zu mir gesagt, dass es ab einem gewissen Alter kommt das einfach. Und ich habe furchtbar schreckliche Angst davor.
Kann bei mir auch noch sein. Also ich bin da ja nicht objektiv, aber mir erzählen immer viele, wenn man jetzt so, keine Ahnung, Klassentreffen, ne, 20, 25 Jahre her oder
die
so.
Die erzählen dir dann von ihren Ohrhaaren?
Nee, aber die sagen immer alle, ich wäre überhaupt nicht richtig alt geworden oder so. Die sagen immer, siehst du noch aus wie vor, was weiß ich, wie viele Jahren. Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht rauche, nicht trinke, keine Ahnung. Vielleicht hat es auch was mit dem Ohrhaar zu tun oder so.
Oder du bist halt einfach ein Vampir.
Na, ich bin bei Augenbrauen, bin ich gut dabei. Da, die müssen ab und zu mal gebändigt werden, aber ohne, dass ich jetzt aussehe wie so ein Zupfkuchen.
Das ist ne? Ja aber auch so ein gewisser Meinungsverstärker, ne? So ein Augenbrauen, so ein, ne? Genau, wenn man mit... Genau, schade, dass ihr das jetzt alle nicht sehen könnt.
Der, wenn ich mich richtig erinnere, ich meine, der Sohn von Theo Weigel, einer von denen, hat an der Uni Jena promoviert. Und das war wirklich beeindruckend, wie sich solche, solche Gesichtsmerkmale da verstetigen in der...
Dominant, nicht rezessiv, ne? Dominante.
Ja, wahrscheinlich, ja. Also das war schon krass, das konnte man auf jeden Fall erkennen.
Ja, wo wir gerade von Merkmalen sprechen. Ich habe gerade mal einen kleinen Blick in unser E-Mail-Postfach geworfen.
Oha.
Das haben wir ja wirklich sträflichst vernachlässigt.
Lass mich raten, ich weiß auch, warum du dran gedacht hast, weil GMX bestimmt eine Mail geschickt hat, dass es bald gelöscht wird.
Ja, das ist genau wie bei der Wirtschaftlichkeit von Unternehmen so, von wegen, ja, das ist doch jetzt Liebhaberei oder was? Wann haben wir denn das letzte Mal das benutzt? Also das ist doch bestimmt schon 10 Folgen her gefühlt.
Dass wir da aktiv draus vorgelesen haben, auf jeden Fall. Also ich hatte nur, das ist gar nicht so lange her, dass ich mal reingeschaut habe, mal ein paar Mails beantwortet.
Ach, du hast also direkt dann, zurückgeschrieben sogar, das ist ja...
Ja, das waren, da hatten ein, zwei, was weiß ich, aus früheren Leben irgendwelche Kumpel mal geschrieben oder so, das war jetzt aber nichts, was...
Was gibst du denn dich mit diesem Affen ab, vermutlich?
Genau, so ungefähr.
Ja, man kennt das.
Also, das Postfach ist voll mit Warnungen vor dir. Die habe ich alle schon gelöscht, die siehst du jetzt nicht.
Warte mal, ich kann ja auf Papierkorb klicken. Nee, aber ich habe ja tatsächlich, sehe ich gerade die aktuellste Mail, die tatsächlich schon 10 Tage alt ist. Die ist tatsächlich auch mit an Alex kommentiert, ne, als Aufhänger. Hm. Dementsprechend würde ich mal kurz reinschauen. Okay, hier steht jetzt, hey Alex und Mike, mein Name ist Fabian, ich bin 37 Jahre alt und komme ursprünglich aus Gotha bzw. Eisenach und wohne seit 10 Jahren in Dresden. Ich bin gerade dabei, euren Podcast von Anfang an zu hören und bin gerade bei Folge 25. Oh mein Gott, was du da alles noch vor dir hast. Uiuiui.
Ich wollte gerade sagen, vor allem die Qualitätssteigerung, die noch erwarten wird, das ist
sozusagen nicht vorhanden. Naja, habe also noch einiges vor mir. Mike kannte ich schon vorher durch HSB, Anfang der 2000er, oft in Saalfeld, Jena. Wuta? Wo ist denn Wuta?
Wuta Farnroda, ja.
Krass, Wuta, davon habe ich ja noch nie gehört.
Da waren früher immer mal ganz coole Shows, ja, auf jeden Fall. Da war ich auch als Kind mal im Fußballtrainingslager. Aber
Fußballtrainingslager in Wuta. Hm, alles klar. Eisenach oder auf Festivals gesehen. Die Alben bis Antigone haben mein junges Erwachsenensein mit dominiert. Antigone natürlich, Antigone, Entschuldigung. Immer dieser Initialakzent. Alex kennt man wirklich erst durch Zart wie Kruppstahl. Ach, schau an. Siehst du? Dann warst du sozusagen beim lieben Fabian, der Influencer, der ihn hier in diese Falle gelockt hat.
Gern geschehen, Nein. Alex, gern geschehen. Ja.
Langes Vorwort. Warum ich aber schreibe, ist Alex kaputtes Auge. Ich habe 2 Söhne, 5 und 7, wovon einer mit einem Mikrothalamus rechtes Auge geboren ist und auch er trägt ein Glasauge. Was ist ein Mikrothalamus? Oh, davon habe ich ja noch nie gehört. Also ein nur rudimentär angelegtes Auge tatsächlich.
Er ist quasi mit einem Auge eingeschränkt,
ja,
sozusagen.
Ja, genau. Ja. Was mich so dringend interessiert ist, wie war dein bisheriges Leben damit? Vincent, mein Sohn, hat bisher nahezu keine Probleme damit. Er kann super klettern, fangen und so weiter. Nur Gegenstände im toten Winkel können manchmal stören. Zum Beispiel eine offene Tür, die im Weg steht. Ja, genau. Das ist klar. Hast du irgendwelche größeren Probleme damit gehabt? Gab es zu Schulzeiten Auffälligkeiten, wie zum Beispiel im Sport oder so? Entschuldige bitte, falls ich dir damit zu nahe trete, aber ich denke, du gehst damit offen um. Du bist der erste Erwachsene, den ich kenne, der dieses Merkmal hat. Ich würde mich freuen, wenn du mir vielleicht ein paar Details diesbezüglich aus deinem Leben erzählen könntest. Wie oft zum Beispiel brauchst du so ein neues Auge, musst du es auch täglich rausholen? Wie oft holst du dieses? Wir haben ja zum Glück einen Augenkünstler in Dresden. Echt? Wusste ich gar nicht. So genug jetzt, ich bin gespannt auf die Antwort. Ich hoffe, Fabian, du hörst das. Dann verhandeln wir das jetzt mal, weil da sind tatsächlich ein paar spannende Themen, Sachen dabei. Also ich finde das an sich jetzt vielleicht nochmal ganz interessant. Wenn ihr das nicht hören wollt, könnt ihr jetzt mal knapp 50 Minuten vorspulen. Nein, also tatsächlich kann man zu diesen Glasaugen sagen, es gibt auch Plastik tatsächlich, aber Glas ist finde ich, von der Optik eigentlich besser und vom Gefühl eigentlich auch. Die musst du allerdings einmal im Jahr austauschen. Also die Augen, das Augen, ich glaube, das ist basisch. Das raut das halt mit der Zeit so auf, dass du halt nach einem Jahr ungefähr ein neues Auge brauchst, wenn du das jeden Tag trägst.
Mhm, krass.
Du kriegst von der Krankenkasse, glaube ich, 2. Also 1 kriegst du generell und das 2., falls es kaputt geht. Beim 3. musst du dann schon ein bisschen diskutieren, warum du es kaputt geschmissen hast. Zumindest ist mir das mal passiert, dass ich 2 hintereinander kaputt geworfen habe. Da muss ich dann ein bisschen diskutieren.
Das heißt kaputt geworfen?
Ja, es ist mir einfach runtergefallen.
Aus Wut raus und schmeißt das nach jemanden oder wirfst du ein Auge auf eine Frau?
Ich habe nur darauf gewartet, dass du das sagst. Genau. Dieses Feld habe ich für dich gepflügt und bestellt, damit du es dann abernten kannst. Also es ist mir halt einfach aus der Hand gefallen, ne, beim Einsetzen. So. Und das geht halt dann sofort kaputt, weil es ja in dem Sinne, ist ja mundgeblasen tatsächlich, das heißt, es ist in dem Sinne ja nicht fest oder so, sondern es ist ja wie so ein Brötchen, ist halt aufgepustet und in der Mitte ist es halt wie so ein Betrugsbrötchen, in der Mitte ist halt kein Teig, ja, das ist halt einfach irgendwie relativ anfällig. Das ist eigentlich auch überhaupt gar kein Problem. Als ich klein war, gab es für Glasaugen tatsächlich nur eine Möglichkeit, die rein und raus zu machen, und zwar kleine Glashaken. Das war richtig für den Arsch. Das ist tatsächlich auch eine meiner ersten Erinnerungen, weil die so einschneidend und so traumatisch war, wie meine Eltern über mir knieten und versucht haben, das Auge mit solchen Haken wieder rauszukriegen, als ich 4 Jahre alt war. Weil das halt auch über den Tag, also wir haben das da quasi probiert, wie es funktioniert, und es war dann halt angeschwollen und ging dann halt dadurch nicht raus und tat weh und hat gedrückt, und dann haben die halt versucht, das rauszukriegen. Es war furchtbar. Und nach dieser Erkenntnis habe ich dann einfach 14 Jahre lang kein Glasauge getragen, bis ich dann ins Studium gegangen bin und mir gesagt habe, ich probiere das nochmal. Ich gehe dann nochmal zu dem Termin, ich lasse mir nochmal eins anpassen. Und mittlerweile kann man das mit solchen Saugnäpfen quasi rausnehmen. Also du erzeugst dann halt einfach einen Unterdruck dann so und ziehst das dann so raus. Allerdings, um ehrlich zu sein, macht man es einfach mit der Hand. Ja? Sobald man die Angst oder die Distanz zu diesem Objekt verloren hat, von dieser extrem dicken Kontaktlinse, möchte ich sagen, dann nimmst du das einfach mit der Hand raus und setzt es mit der Hand
rein. Ja, also das ist jetzt natürlich überhaupt nicht vergleichbar, aber ich trage ja auch Kontaktlinsen, aber das ist schon extrem, wie man merkt, die Leute, die Kontaktlinsen gewohnt sind, wie die sich im Auge rummatschen können, ohne dass sie Angst vor irgendwas haben. Haben jemand, der nicht gewohnt ist, dass man da permanent irgendwas am Auge macht oder da auch mal drauf matschen kann, ohne dass was passiert, die sind da natürlich viel, viel scheuer, wenn es da um Augen geht. Ne?
Also ich muss sagen,
sogar schon,
ich muss sagen,
bei Kontaktlinsenträgern. Ja.
Bei meinem linken Auge bin ich das auch. Ja, also weil da darf halt nichts passieren.
Naja, so. Natürlich, klar.
Ja, also da matche ich mir auch nicht drauf. Ich könnte natürlich auch Kontaktlinse tragen, weil ich brauche nur eine. es wäre besonders günstig, aber ich habe da ehrlicherweise auch keinen Bock, dass mir da irgendwie da drauf zu matchen. Also ich bin da ein bisschen vorsichtig. Das ist das, was das natürlich mit sich bringt, wenn du nur ein Auge hast. Dann musst du halt auch aufpassen, in welche Schlägerei du jetzt gerätst oder so. Ne? Aber was man sagen kann, das Glasauge, wenn es im Schädel drin ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es kaputt geht, sehr gering, und das Glas ist auch bruchsicher. Also du schneidest dich da auch nicht damit. Also du kannst.
Na, ich glaube, worum ihm es auch oft ging, hast du irgendwie als Kind oft das Gefühl gehabt, dass du mit irgendwas eingeschränkt bist, was so deine Lebensfreude, dein Kindesglück dadurch genommen wurde?
Also ich finde es komplett richtig, dass sein Sohn ein Glasauge trägt, aus 2 Gründen. Zum einen, weil war zumindest die Vermutung, durch den fehlenden Gegendruck des Augapfels der Schädel möglicherweise nicht mitwächst oder geringer mitwächst auf der einen Seite. Ist glücklicherweise bei mir nicht passiert, aber die Ärzte haben gesagt, könnte passieren. Punkt 1 und Punkt 2, Kinder sind grausam. Und wenn du anders aussiehst, bist du halt einfach das Opfer. Punkt. Und alles, was helfen kann, das zu normalisieren, auch wenn es total dumm ist und schade, dass das so ist. Alles, was verhindert, dass es sozusagen anders aussieht, hilft im Endeffekt, durchs Leben zu kommen in diesen Jahren. Später spielt das eigentlich gar keine Rolle. Das war auch der Trugschluss, den ich hatte. Ich hatte ja echt, was das angeht, in der Grundschulzeit echt zu kämpfen. Das war richtig schlimm, teilweise. Mhm. Ich hatte ja dann den Trugschluss, dass es Not täte, dann nach dem Abi sich sozusagen neu zu erfinden und dann auch mit Glasauge aufzutreten und so, damit man es halt einfach nicht mehr sieht, damit das nicht mehr die Besonderheit ist, weil das ja in jedem Gespräch, in jedem Diskurs, in jedem neuen Aufeinandertreffen natürlich das Thema schlechthin ist, weil es ja nun echt wenig Menschen gibt, die nur ein Auge haben, hier bei uns zumindest, dass man da sozusagen diesen Besonderheit da irgendwie rausnimmt. Aber ich glaube, je älter man wird, desto weniger spielt das tatsächlich eine Rolle. Klar sind die Leute dann curious, aber wenn du jung bist, ist es viel schlimmer damit, wie die Kinder dann mit dir umgehen und wie du dann sozusagen zum Außenseiter wirst, weil du halt einfach anders bist. Und das geht ganz schnell. Deswegen ist das eine gute Sache, das mit dem Auge einfach von vornherein zu machen. Und klar wäre es natürlich auch im Hinblick für das Selbstbewusstsein des Kindes ganz gut, dass man ihm auch beibringt, dass es auch scheißegal ist im Endeffekt. Aber ich würde es trotzdem nicht aufgrund dieser moralischen Überzeugung weglassen. Ganz ehrlich, weil die Schäden, die das erzeugen kann, sind größer als wenn man es aus selbstbewusstseinsfördernden Gründen draußen lässt. Ja, also ganze Grundschule mit Mobbing muss man nicht haben. Das prägt dich. genau. Was sozusagen die Fertigkeiten angeht, ist es dadurch, glaube ich, dass dein Sohn Fabian das von Anfang an gewohnt ist, noch einfacher als bei mir. Ich kenne es seit meinem ersten Lebensjahr, dementsprechend gibt es eigentlich keine Einschränkungen. Ich kann auch Auto fahren und alles. Und das einzige Problem sind die Türen oder die Menschen, die man anrempelt, wenn die von rechts kommen. Das ist glücklicherweise ein bisschen dadurch ausgeprägt, beziehungsweise ausgehebelt, dass man auf der rechten Seite dann besser hört. Also ich höre halt auf der rechten Seite einfach besser. Sprich, wenn sich mir jemand nähert und ich keine Kopfhörer drin habe, dann kann ich das auch einfach fühlen, sag ich mal, dass da wer kommt. Aber ich habe halt meistens Kopfhörer drin und das ist dann ein bisschen schwierig. Ansonsten überhaupt keine Einschränkung tatsächlich. Also da kann man echt sagen, es funktioniert wirklich ziemlich gut. Solange man auf sein anderes Auge dann aufpasst, ja, geht das eigentlich. Also da muss man gar nicht Mitleid haben oder so, sondern einfach nur ein bisschen aufpassen, dass die Gesundheit des anderen Auges gewährleistet wird und dann kann man da völlig normales Leben führen.
So. Ja, also ich denke auch, dass das kein Hindernis sein wird, ein glücklicher Mensch zu werden, ne? Um Gottes Willen, aber gibt da sicherlich ein paar Hürden, die man da leichter machen kann, wie das gerade erwähnt hast. Also ich kann ja nur von meiner Mutter reden, ne, die total blind ist, ist ja auch eine Behinderung in dem Bereich und die ist mit ihrem Leben auch zufrieden. Ne? Na, natürlich, aber wobei das natürlich eine Sache ist, die einen dann ganz, ganz eindeutig einschränkt. Ja. Aber um am Ende dann, meine Mutter ist ja jetzt schon über 80, dann so auch schon auf das Leben zurückzublicken oder so, dann spielt die Behinderung nicht oft eine Rolle. So in den Betrachtungen habe ich den Eindruck, dass dann eigentlich so das Beste, was man da erreichen kann. Das
finde ich total beeindruckend. Also, weil es gibt für mich nichts, wovor ich mich mehr fürchte als dem Erblinden dadurch. Ne? Also das ist, finde ich, schon stark, wenn man sich davon dann nicht beeinflussen lässt irgendwie oder das wegstecken kann. Seit wann ist deine Mama
blind? Das ist eine Augenkrankheit. Ja. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass die von Geburt an so ist oder so. Das ging bei ihr wirklich erst so mit also um die Mitte 30, 40 los. Ist sogar, also man weiß es nicht so richtig bei meiner Mutter, lässt sich nicht so richtig feststellen. Also die ist ja auch quasi zum Kriegsanfang geboren. Die hatte auch ganz schwer die Masern als junges Mädchen. Ob das eine Spätfolge davon ist oder ob es so eine Art vererbte Sache irgendwie ist. Meine Tante hat genau das Gleiche. Aber die hatte auch ganz schwer die Masern. Die hatten sich gegenseitig da angesteckt. Deshalb weiß keiner so richtig, was das dabei ist. Es gibt wohl von dieser Retinopathia pigmentosa, heißt das, was es wahrscheinlich ist. Da gibt es so viele Formen, auch welche, die sich da genmäßig noch nicht so richtig analysieren lassen. Insofern, ansonsten, es kommt in der ganzen Familie sonst nicht vor, irgendwie. Deswegen, mal weiß ich nicht, aber das ist natürlich dann schon auch ein krasser Schicksalsschlag, ne? Wenn du so als Frau dann in besten Jahren das dann irgendwie losgeht. Für mich als Kind, ich habe das fast nur positiv in Erinnerung, ne? Also das war halt meine Mutter, ich habe die so kennengelernt, das ist alles cool. War immer Mittagskind, weil meine Mutter dann nur halbtags gearbeitet hat irgendwo. Also ich habe das so gar nicht so sehr als die paar, die mich da wegen meiner Mutter aufgezogen haben, die haben ein paar vor die Fresse gekriegt.
Oh, war das tatsächlich so, dass die...
Ja, das war dann schon mal, also aber irgendwelche Arschlochkinder, die da jetzt irgendwie mit anderen Argumenten nicht weitergekommen sind, da ging es dann halt ans Hänseln, aber da war ich zum Glück schon so ausgestattet, dass ich mich da irgendwie gewehrt habe. Aber da ist man als Kind natürlich auch gnadenlos. Insofern kann ich das schon nachvollziehen, wenn du sagst, Kinder können da grausam sein.
Also ne? Von mir gab es auch immer auf die Fresse. Also ich habe dann es an einem gewissen Punkt geht's dann halt auch nicht mehr anders. Und dann wurden die dann ordentlich verwamst.
Also ich habe wirklich, also das soll das nicht irgendwie rechtfertigen oder was, aber ich habe da auch wirklich Erlebnisse gehabt, wo dann Lehrer oder Erzieher ankamen und haben gefragt, ey, was ist mit dir los? Ne? Spinnst du, mich zur Seite genommen? Habe ich denen das erzählt? Ja. Und dann haben sie gesagt, okay.
Ja, hatte ich auch. Ne? Hatte ich auch.
Also dann... Also, was willst du da machen? Steht sicherlich nicht so im pädagogischen Handbuch, aber Street Justice.
Naja, ich meine, psychische Grausamkeit ist meines Erachtens noch schlimmer, als mal eine Backpfeife dafür zu bekommen. Also dementsprechend.
Absolut,
ich würde meinem Kind da auch keine keine Strafe auf.
Ich habe das auch, ich habe das auch schon ein, zweimal erlebt, dass da wirklich Leute aus meiner Kindheit, wo ich mich noch genau erinnere, dass das da so lief. Tolle Leute geworden, ne? Also auch eng befreundet mit denen und so, aber wenn man denen das da mal erzählt, die können sich da überhaupt nicht mehr dran erinnern.
Na klar, für
ne?
die war das halt
völlige,
so
eine völlige Nebensächlichkeit, aber für mich ist das halt was, was sich da festgebrannt hat.
Und
ne? da erinnert
deswegen
man sich
denken alle, Mobbing ist kein Thema, außer die, die es erlebt haben. Das ist
ja,
es,
ja, das stimmt wirklich. Das ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war als Kind und teilweise auch in der Schule, also Leute, die mir nicht gepasst haben oder so, ich glaube, ich habe manche Leute echt übel gemobbt. Ne? Also da war ich auch wirklich Täter. Also das gibt man auch ein Stück weit zurück, wenn man es dann kann. Mhm. Ne? Also das muss ich ehrlich zugeben. Und da hab ich ein Erlebnis mal gehabt, also jemanden, den ich echt krass fertig gemacht habe. Der habe ich jetzt ja, was weiß ich, mich 35 Jahre später oder so oder 30 Jahre später mal entschuldigt bei dem. Und der ist da wirklich aus allen Wolken gefallen und hat geheult und hat
echt krass,
dass ich mich daran noch erinnern konnte, dass ich mich dafür heute entschuldigt habe bei dem.
Was hast du da gemacht?
Nee, das war so generell. Das war jemand, der hat in so einer großen Familie gewohnt, ohne Vater, war so ein bisschen in Anführungsstrichen ne, im Dorf die Assi-Familie, so dargestellt irgendwie.
Ja,
ne,
man kennt ja diese eine Familie im Dorf.
So
ne,
von Fahrrad kaputt treten bis Hänseln oder irgendwas und so. Und das ist mir dann viele, viele Jahre später bewusst geworden, wie scheiße das war. Ne. Entschuldigt man
so
sich.
So was hast du gemacht?
Ja, also war ich als Kind, also in Anführungsstrichen normales Kind. Also wie du sagst, Kinder können da grausam sein. Ich habe das selber erfahren. Okay. Ja, also das Wort Täter klingt schon krass, aber ich glaube aus der Sicht von jemandem, der sowas erlebt, fühlt sich das schon an wie Täterschaft, ja.
Naja, wenn mal jemand das Fahrrad kaputt tritt, dann ist das schon krass, finde ich. Hm. Mike.
Wo, bei dem Fahrrad, nee, ich habe...
Na, jetzt ist es spät, jetzt hast du es gesagt, jetzt haben wir es. Aber
rein strafrechtlich gesehen ist es egal, ob ich daneben gestanden oder mitgetreten habe, es ist mindestens Mittäterschaft oder Beihilfe. Aber
ich finde gerade den Punkt ganz interessant, den du jetzt hier gerade gebracht hast, weil ich, während du darüber gesprochen hast, auch nochmal drüber nachgedacht habe, wie ich mich vielleicht anderen gegenüber verhalten habe. Jetzt natürlich nicht mit Fahrrad kaputt treten und sowas, das habe ich echt nie gebracht. Also ich war schon immer sehr abfällig anderen gegenüber, deren Intelligenz mir nicht ausgereicht hat. So, wenn in der Schule, sage ich mal, irgendwie jemand sich besonders dämlich angestellt hat, dann habe ich dem schon was gedrückt. Da war ich schon so eine richtig ätzende Kackbratze. Von Streberkind, ne? Also nicht im Hinblick darauf, dass es mir irgendwie total wichtig gewesen wäre, jetzt besonders gut zu sein, sondern also mir war es halt wichtig auszudrücken, glaube ich, wie leicht es mir fiel, sehr gut zu sein und den anderen damit dann auch noch zu deklassieren, dass sie es halt gar nicht können, selbst wenn sie so tun, als ob es ein Scheißegal ist, was ja nicht stimmt, weil du ja in so eine Art Spirale dann fällst, des Scheiterns. Irgendwie und vielleicht auch das gerade so ein bisschen, na, die Moral dann auch weiter runterdrückt, ne, wenn man das dann abbekommt. Wobei das irgendwo halt so ein Geben und Nehmen war, ne, weil man sich gegenseitig irgendwie angegriffen hat. Also so eine Klassengemeinschaft kann schon mega toxisch sein. Und unsere Klasse war definitiv richtig toxisch. Also es hat auch niemand mehr wirklich so Kontakt untereinander. Und ich glaube, es wird auch nie, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, es wird auch keine Klassentreffen geben. Weil ich auch nicht wüsste, wer das initiieren sollte. Vor allen Dingen mit wem und warum. Oder vielleicht gab es schon welche und ich war einfach nicht eingeladen.
Ja, ey, fette Typen, geschiedene Weiber. Also Klassentreffen ist da auch jetzt nicht immer so erfreulich. Muss man.
Na, kommt drauf an, ob du der fette Typ bist.
ja, ist richtig. Nö, also ich habe... Also wie gesagt, bedingt durch auch durch die Wende und so, habe ich ja wirklich viele verschiedene Klassen. Ne? Das ist ja jetzt wirklich nicht so. Manche, die sind ja wirklich von der Grundschule bis zum Abitur oder so mit den gleichen Leuten irgendwie zusammen. Aber dadurch, dass die Schulformen da so oft gewechselt haben,
ja,
habe ich ja im Prinzip 3 oder 4 verschiedene Klassen, mit denen man eigentlich ein Treffen machen müsste.
Welche ist ja am meisten in Erinnerung geblieben? Also was ist so die
prägendste? Das schon so die Abiturjahrgänge, glaube ich. Also das war vielleicht nicht das längste, aber das war schon am prägendsten. Ne?
Und wo hat es die dann hin verschlagen? Sind die sind die hier geblieben oder sind die dann rübergegangen?
Das ist ganz, ganz, ganze Welt. Also ich glaube, da ist wirklich von, Australien bis Apolda alles dabei.
Krass, okay.
Ne, also das ist wirklich so. Also gerade, ja, wie soll man sagen, ist vielleicht ein Klischee, aber gerade die Mädels sind natürlich ein bisschen mobiler, habe ich irgendwie einen Eindruck, die sind da mehr an der Welt rumgekommen. Von den Jungs sind dann viele. Und mittlerweile ist es auch schon so, dass einige auch wieder nach Thüringen zurückgekehrt sind, ne? Nachdem sie in der weiten Welt waren, im Westen studiert, Ausbildung gemacht haben irgendwo, da kommen ja viele dann auch wieder in die Heimat zurück. Mhm. Ne? Also wenn sie dann jetzt von Großeltern ein Haus geerbt haben oder es den Eltern nicht mehr so gut geht und man hier was machen muss oder so, dann das ist dann natürlich so in der Generation. Aber so Klassentreffen ist schon... Bei uns war eigentlich eine ganz coole Truppe, glaube ich. Also ich muss sagen, als ich im Studium war, bin ich ja wirklich so als Arbeiter, als Kind eines lesenden Arbeiters sozusagen im Jurastudium, habe ich ein paar Mal mitbekommen, also das ist mir erst im Nachhinein bewusst geworden, wie mich da manche von diesen Schickimickis mobben wollten. Aber ich war so selbstbewusst, ich habe das überhaupt nicht als Mobbing wahrgenommen.
Das finde ich interessant, weil diese Überlegung hätte ich ja auch gehabt, weil du ja nun wirklich überhaupt nicht in dieses Klientel passt.
Ja, aber ich habe so, also keine Ahnung, wahrscheinlich hatte ich da so viel Selbstbewusstsein, dann auch schon so ein bisschen anfangs durch die Musik oder so, ne? Da holst du dir auf der Bühne ja auch dein Selbstbewusstsein ein bisschen her oder merkst, dass man eine Wirkung auf Leute hat irgendwie. Das ist mir erst im Hinterher klar geworden, dass die mich eigentlich herniedersetzen wollten, irgendwie herabwürdigen oder mobben oder irgendwas. Aber also das ist dann, ja, keine Ahnung, da war ich so gefestigt, dass das überhaupt nicht... Mich nicht ergriffen hat, ne? Und das ist dann auch nicht oft vorgekommen mehr. Aber so ein, zwei Anflüge gab es da, das war schon lustig. Also wenn du da natürlich nicht mit einem Mont Blanc Kugelschreiber irgendwie auftrittst oder so. Ne? Also da sind schon dumme Schweine unterwegs gewesen, auf jeden Fall.
Das sogar in Thüringen.
Und das sogar
also stell dir mal vor, ja, du wärst in Tübingen gewesen oder so. Nicht in Thüringen, naja, sondern in Tübingen.
Ich habe ja zu einer Zeit Jura studiert, da bist du auf die richtig, machen wir uns mal nichts vor, Jena ist zwar eine traditionsreiche Fakultät, wo von Karl Marx bis zum Nazi-Arschloch Richter Freisler alle promoviert haben. Es ist nicht die allererste Adresse in Deutschland. Ne? Und damals ist man in die richtig guten Jura-Fakultäten wegen Numerus Clausus-mäßig noch nicht rangekommen. Deshalb waren da auch viele so Schickimicki-Söhnchen, wo der Papa noch so ein 3-5er-Abi irgendwie mit einer Spende an die Schulbibo sichern konnte, sind dann erstmal noch in Jena ein, zwei Semester studieren gegangen, und bevor sie dann wechseln konnten nach München wieder oder so. Mhm.
Ist München jetzt so der renommierteste Ort für Jura oder?
Nicht, also ist auf jeden Fall ganz vorn dabei, ja. Und auch zu Recht, muss man sagen. Also das ist schon, also da sind so die ganz traditionellen Sachen. Es gibt bestimmte Rechtsgebiete, da sind manche Unis, von denen man nicht erwartet, vorn dran.
Wie kann man da jetzt eigentlich mit einem Abschluss, der nicht in so einer renommierten Uni stattfand, kann man sich da überhaupt behaupten, so national?
Kommt drauf an, was du werden willst. Also sind natürlich, wenn du ein Jura-Examen mit 10 Punkten schreibst oder so, da hast du nirgendwo Probleme unterzukommen. Ne? Wenn du 10 Punkte aus München hast, das ist natürlich was anderes als 10 Punkte aus Greifswald. Ne? Weiß nicht, was der Amtor in
Greifswald... Ich wollte gerade sagen, es ist überraschend, dass Greifswald überhaupt noch eine Uni hat.
Ja, aber ich sag mal jetzt mit der Biografie von Amtor, das ist jetzt auch nicht derjenige, der jetzt hier an der Uni Heidelberg studiert oder so.
Ich bin sehr gespannt, wie die Personalie Amtor sich noch entwickelt.
Bis sie dann, da ist noch viel Potenzial.
Bis sie dann schlussendlich Bundeskanzler werden wird.
Auf die Gefahr hin, dass mir das mal jemand in 20 Jahren die Podcast-Ausschnitte vorspielt. Aber das halte ich für ausgeschlossen.
Nee, ich glaube, dazu war es jetzt zu viel. Wenn er sich nach dieser Augustus Intelligence Affäre irgendwie zurückgezogen hätte, also genug zurückgezogen hätte. Aber ich glaube, jetzt sind es zu viele Treffer in the row gewesen. Da muss jetzt, glaube ich, sogar CDU, CSU mal ein bisschen zurückrudern.
Das ist einfach nur, also ich
Aber ich meine, Olaf Scholz ist auch Kanzlerkandidat. Ich meine, bitte?
Absolut. Also, absolut, aber wie gesagt, Olaf Scholz ist halt jemand, der da von den gleichen Interessenkreisen protegiert wird. Das ist halt der Mann in der SPD für die Wirtschaft, ne? Vor allem für die Finanzwirtschaft. Das ist halt was anderes als jemand in der CDU. In der CDU geht es ja gar nicht so sehr um die Person. Da geht es einfach nur um die Machtsicherung des Systems. Mhm. Ne? Wer da als Person steht, ist im Endeffekt dort gar nicht so wichtig. Ja, deshalb ist da selbst jemand wie Friedrich Merz eigentlich mehrheitsfähig. Ne?
By the way, mal so an den SPDler gerichtet. Ich bin übrigens öffentlich in der jungen Welt denunziert worden. Hatte ich dir, glaube ich, sogar schon geschickt, den
den Ausschnitt, den Screen.
Ja.
Was heißt denunziert? Also, wie gesagt, ich fand das ja eigentlich, das war jemand, der es offensichtlich scheiße finden wollte. Und wenn er da nicht mehr gefunden hat, als er da geschrieben hat, dann ist es doch eigentlich ein ganz gutes Zeichen, weil jemand, der mit so einem negativen, wie soll man sagen, Grundsetup in die Rezension von der Sache von dir geht, der hätte ja wirklich gnadenlos jeden Fauxpas da hingeschrieben. Und wenn es nicht mehr geworden ist, ist es doch eigentlich ganz gut. Also so würde ich das
also
sehen.
Also durch die Brille klingt das natürlich echt gut. Das muss man sagen. Ja, aber ich glaube, vielleicht sollte ich mir Olaf Scholz für ein Video auch nochmal vornehmen. Das ist...
Da ist auf jeden Fall ist da auch interessant. Also der ist echt gefährlich, glaube ich.
Also ich habe noch nicht angefangen, aber jetzt im Gesprächen mit anderen sind da auch nochmal so im Hinblick auf seine Zeit in Hamburg so Sachen gefallen, auch im Zusammenhang mit G8 irgendwie, was da lief und, oder G20? G20 war es doch, ne? Mit den Krawallen?
G20. Aber ja, also wie gesagt, also mir ist der, ich finde den zum Kotzen. Ne, also wirklich, und den Parteilinken in der SPD, denen geht das genauso. Ne, aber ist natürlich der Einzige, der mehrheitsfähig ist. Da gerade, weil in Deutschland in der Breite die SPD nur noch gewählt wird, wenn sie nicht wie die SPD agiert. Ne, da brauchen wir uns auch nichts vorzumachen.
Ja, oder so als Ausgleich dafür, dass man nicht die CDU wählen muss.
Ja, so genau. Also, ne? Du kannst dir da, also jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, der Letzte, der dann Revoluzzer-Klatsch gehabt hat, auch nicht immer im positiven Sinne, Lafontaine, solche Leute sind da ja schon lange nicht mehr am Ruder. Ne? Das ist schon klar. Ja, aber man staunt schon immer wieder, was die SPD da so an Kanzlerkandidaten ans Licht zerrt, ne? Wenn man so an Rudolf Scharping denkt oder an unseren. Was war der EU-Parlamentspräsident, ne? Ja, der Untertan, ne? Also dieses Stück Literaturgeschichte, das trifft auf den Deutschen dermaßen zu. Die wollen halt lieber jemanden wie Friedrich Merz, der so von oben herab auf die Leute spuckt und dem trauen sie eher zu, dass er für ihr finanzielles Wohl sorgt, als jemand, der die Arbeiterrevolution
Es macht halt keinen Sinn.
Null Sinn. Aber das ist ja nicht so, dass solche sinnvollen Überlegungen im Gemüt des Deutschen in der Geschichte immer eine Rolle gespielt haben.
Jedenfalls hat mir jetzt gerade wieder das ZDF angerufen. Nachdem die jetzt mich ja letztens ausgeladen hatten, haben sie mich jetzt wieder eingeladen.
Wohin denn?
Für diese Wahlsendung da für und wieder am Donnerstag 22 Uhr.
Wieso haben die dich ausgeladen?
Na, die hatten mich ausgeladen, weil die das mit der Gästebelegung nochmal verändert hatten, zu dem, was sie im Konzept hatten. Keine Ahnung. Und vielleicht hat jetzt mal jemand gesagt, der hat jetzt hier gerade irgendwie politische Beiträge.
Und dann
kam Beiträge.
Noch ein erfolgreiches Video und dann haben sie gedacht,
Das kann sein, wer weiß. Ne? Die haben ja da sicherlich auch einen Blick
Rezo
drauf.
Rezo hat keine Zeit gehabt und dann...
Ich glaube... Rezo hat das nicht nötig, der erreicht ja mehr Leute als die.
Ja, klar, wahrscheinlich.
Übrigens hat Rezo letztens auf mein Video reagiert, auf mein Laschet-Video. Mhm. Ich habe es auch nicht gesehen, mir wurde es nur zugetragen. Ich war in dem Moment nämlich auch gerade live, deswegen kann ich dazu nichts sagen, aber das fand ich interessant.
Ja, ich glaube schon, da fühlt sich da auch berechtigterweise ein bisschen gebauchpinselt, dass natürlich dieses Wording, was er da kreiert hat, das ist ja mittlerweile zu einem geflügelten Wort.
Ja, es ist halt auch geworden, an sich so eine Art Persiflage, ne? weil es ja schon ausdrückt, was es eigentlich ist, wenn man auch, es geht ja quasi nur darum, die Wahrheit auszusprechen und es ist halt so dramatisch, dass es einer Zerstörung gleicht, auch wenn es
absolut. Also das ist ja auch das, was Deutschlands erfolgreichsten Kabarettisten jetzt mittlerweile seit Jahren auch machen. Ne? Also wenn du hier die Anstalt guckst oder sowas. Oder Volker Pispers war ja auch jahrelang so unterwegs. Da war ja, hat er wirklich nur zwei Stunden lang erzählt, wie es ist.
Und immer dasselbe. Also er hat ja auch, das war ja auch sein Hauptwitz, so von wegen, ich mache das Programm, dasselbe Programm jetzt seit 30 Jahren und es sind immer, ich muss nur die Namen austauschen quasi. Das.
Aber die Kollegen von der katholischen Kirche sind mit ihrem Programm seit 2000 Jahren unterwegs.
Genau. Ja, der ist aber seit 2011, glaube ich, oder seit ein paar Jahren ist er in Ruhestand tatsächlich.
Ist in Ruhestand. Also ich, wie gesagt, ich hoffe auch, dass da irgendwie, also zweierlei Sachen nicht dahinter stecken. Erstens, dass er nicht irgendwie in eine Schwurbler-Szene abgedriftet ist und aber selber noch weiß, dass er sich nicht zerstören möchte. Und zweitens, dass es nicht irgendwas Gesundheitliches dahinter steckt.
Ich könnte es mir fast vorstellen, dass es was Gesundheitliches ist. Weil er wirkte jetzt nicht wie jemand, der einfach so sang- und klanglos sagt, pff, nö.
Ja, aber ganz, ganz ehrlich, also die Sachen, die einer wie Volker Pispers noch vor 8 Jahren oder so mit gesundem Menschenverstand angeprangert hat, wenn du dich heute auf die Bühne stellst und das in der gleichen Situation, nicht in der gleichen Situation, aber in der heutigen Zeit erzählst, dann wirkst du manchmal wie ein Schwurbler. Es ist einfach so.
Ja, es ist, ja? Ich glaube auch so ein bisschen, dass da absichtlich natürlich auch die Grenzen fließend sind. Vor allen Dingen, wenn man sich Beiträge anschaut, die dann in den großen medialen Outlets da stattfinden. Beispielsweise gerade eben, passend dazu, auf dem Klo gelesen, hat die Welt in einem Artikel versucht zu erklären, warum Laschets Lachen nicht ein Beweis dafür ist, was er für ein riesen Rindvieh ist, sondern dass er ein super Staatsmann ist.
Ey, die Welt, was ist das für ein beschissener Verein? Ich habe in letzter Zeit einen Artikel gelesen, da wird ja Himmelangst.
Also das ist einfach nur noch ein Propaganda-Ding. Weil die Leute, die glauben vermutlich einfach, na gut, bei der Bild wissen die Leute ja, dass es Propaganda ist. Deswegen machen wir dasselbe, was wir in der Bild machen würden, einfach in der Welt. Und dann fällt es den Leuten vielleicht nicht so auf.
Wahnsinn.
Die haben sich extrem so radikalisiert in den letzten Monaten.
Im Ernst, also das neue Züricher Zeitung, ja, die Jugendzeitung von der Linken dagegen. Ne?
Weil die zumindest irgendwie das reflektiert abliefern. Solche Ergebnisse. Also ich lese die NZZ tatsächlich auch.
Ja, so als Meinung von der Gegenseite, die man zumindest als fundiert teilweise wahrnimmt. Ne? So geht mir
das. Ich finde das als Magazin, also als Zeitung finde ich die gut. Also die machen ihren Job auf jeden Fall gut. Und ich finde das auch wichtig, dass man sich die unterschiedlichen Seiten anliest. Also ich würde jetzt Taz auch nicht einfach so lesen und mir denken, es ist bestimmt genau alles so, wie sie es sagen. Nee. So, also ne? Also das ist ja völlig klar. Das ist ja das Wichtige, dass man da von vielen Positionen aus drauf blickt.
Ja, also ich bin da erst dazu gekommen. Ich habe mich als Kind immer gewundert, warum mein Vater so lange auf dem Klo sitzt und liest. Aber seitdem ich 2 Kinder habe, weiß ich das jetzt, weil das ist das Einzige, dass du in Ruhe zum Lesen kommst. Da habe ich übrigens vorhin gelesen, dass irgendwelche Corona-Schwurbler in London oder so die BBC stürmen wollten und waren vom falschen Gebäude.
Haben sie dann Scotland Yard gestürmt oder was?
Genau, ich habe die Übersicht gelesen. Das klang ganz witzig. Muss ich nachher nochmal schauen, wie das wirklich war.
Ich weiß auch nicht, es ist irgendwie ein Ort der Stille. Ne? Das stille Örtchen. Es ist halt wirklich, wie es ist. Ich mache das aber tatsächlich auch früh morgens zum Aufstehen. Schlage die Augen auf und dann lese ich mir erstmal so den Pressespiegel durch. Was ist so alles über Nacht passiert. Ist tatsächlich so erstmal mein erster Rundschlag über verschiedene Feedreader. Gucke ich mir dann an, was so passiert ist. Wenn ich dann einen Artikel von der Welt gelesen habe, dann stehe ich auf. Und da habe ich dann so viel
Brass. Weil dann hat der ganze Kotenkörper verlassen. Ja, das glaube ich. Ja. Nee, also fürchterlich. Fürchterlich. Ne? Es gibt so Sachen wie Fokus oder so, das war schon immer scheiße. Aber bei der Welt irgendwie, also das habe ich zumindest im Hinterkopf so abgespeichert. Das war doch früher mal ein seriöses Medium, oder?
Ich verstehe es auch nicht. Also Welt fand ich früher gar nicht schlecht. Und jetzt seit Baerbock ist es so augenscheinlich, dass da alles den Berg runtergeht. Ich hatte auch mal mit der Welt ein Interview, die waren mal in Halle, haben mit mir über Metal sprechen wollen. Also haben wir auch gemacht, war ein sehr interessantes Gespräch, ist nie erschienen, vermutlich weil sie dann meine politische Gesinnung gecheckt haben und festgestellt haben, der hat ja ein Problem mit uns, ne, können wir nicht bringen. Ja, es wieder mal so ein Nachmittag gewesen, der vergeudet war. Aber
ja, es gibt schon Zeitungen wie, ich glaube, hat nicht auch die Financial Times Deutschland mal eine offizielle Wahlempfehlung für die FDP gegeben? Waren die das nicht vor
ein
oder zwei Bundestagswahlen? Ja, also da gibt's wirklich schon ordentlich Deppenballett. Ne? Also das muss man sagen. Andererseits, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel unsere Thüringer Allgemeine hier, das ist eine Zeitung, die kann man gar nicht mehr lesen. Also ich habe wirklich den Eindruck, diese Zeitung existiert nur noch, damit irgendwelchen Rentnern irgendwelche zwielichtigen Münzabos verkauft werden können. Oder so ein Scheiß oder Rheumadecken oder Treppenlifte oder so ein Mist. So als.
Ich glaube, wenn du, also ab einem gewissen Alter verkalkst du halt in einer so enormen Geschwindigkeit, dass du halt auch einfach nichts mehr mitbekommst. Also das jetzt noch nicht mal auf das Wählen der CDU bezogen, sondern so generell auch was Themen angeht, was Weltanschauung angeht, das ist so ein,
also die
ein augenscheinlicher
Zeitung,
Verfall. Ich habe richtig Angst.
Ja, die Zeitung
davor.
Ist unlesbar. Ich hatte auch die. Meine Mutter ist ja immer noch Abonnentin davon und da gab es dann auch die E-Paper-Ausgabe für lau in einer extra App und die habe ich mir dann runtergeladen. Das war Willkommen in Thüringen. Das war original einfach eine scheiß PDF-Datei von der Zeitung zum Runterscrollen. Das war die I-Ausgabe von der Thüringer Allgemeinen. Da habe ich fast schon so ein bisschen Mitleid gehabt irgendwie. Ne? Also da, wie armselig man sieht. Heute habe ich wieder drauf geguckt mal. Glaube ich, der einzige Titel, der auf der Startseite nicht in der Bezahlschranke war, das war die Meldung, dass die irgendwie Probleme in der Druckerei hatten und deshalb irgendwelche Lokalausgaben nicht erscheinen können. Also es ist wirklich
das krass. Mit der Bezahlschranke ist jetzt auch langsam echt komisch. Also gerade wenn, also jedes Mal, wenn sie merken, hat das Thema interessiert Leute, zack, Bezahlschranke drüber.
Ja gut, also ich meine, finde ich.
Nee, also ich finde die Art und Weise halt scheiße, dass du immer gleich ein Monatsabo abschließen musst und nicht pro Artikel bezahlen kannst.
Okay, so, ja, das verstehe ich. Also, dass man dafür bezahlt, finde ich ja okay. Also,
nee, finde ich super, aber ich will nicht, also bei der Zeit ist es zum Beispiel so, Zeit Plus. Mhm. Ich habe da mal das Probeabo genommen, weil ich viel Zeit lese, aber die Plus-Artikel der Zeit sind es halt nicht wert. Da ist halt bisher nichts, wo ich sage, das ist mir jetzt irgendwie 20 Euro 10 Euro die Woche, wie viel war das? Also ist halt jetzt auch nicht wenig, ist es mir halt einfach nicht wert. Auch, ja, also wie gesagt, aber was kann man denn noch lesen, was politisch so ein bisschen neutraler gehalten ist?
Neutraler? Ja.
Also ich SZ vielleicht?
Eine Süddeutsche lese ich immer.
Süddeutsche? Also alle sagen ja immer, Spiegel ist tendenziös, aber sehe ich ehrlicherweise nicht irgendwie.
Naja, also, Spiegel ist schon.
Fühle ich nicht.
Nee, also Spiegel hat eine wahnsinnig schwankende Qualität, glaube ich. Ne? Also da ist wirklich von super gut bis, also das hängt da sehr von Autoren ab. Aber ich glaube, das kann man dem Leser auch zutrauen, dass er das für sich separieren kann. Insofern finde ich Spiegel voll okay, vor allem auch die Druckausgabe. Weil da sind wirklich aufwendige Storys am Start. Ne?
Ohne Mist, ne? Also, was ich jetzt für meine Recherchen im Spiegel für hochqualitativen Investigativjournalismus entdeckt habe, auch bei der Zeit. Also es sind schon wirklich tolle
absolut,
Beiträge.
Absolut, und da kann man nur erahnen, was dahinter steht. Ne? Ja. Also das haben wir ja ganz als Band auch im positiven Sinn am eigenen Leib erfahren. Ne? Also was da für eine 2-3-Seiten-Story von Molle mit seinem Krankenpflegerjob da in Corona.
Aber oder
so. Ja, ich glaube, was da von Aufwand betrieben wird für so eine im Kontext sehr kurze Geschichte dort, ne? Da kann man nur erahnen, was dann bei den ganz langen und großen Storys dahinter steckt. Also das ist schon krass.
Ja.
Und das ist dann auch das Geld wert. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Also finde ich schon. Also ich lese, es sind oft wirklich aus irgendwelchen, wie bei dir auch, aus irgendwelchen Sammel-Newsfeeds oder Presseschau auf Deutschlandfunk höre ich da auch oft.
Also so diese, und Reuters, so diese quasi die Verteiler.
Ja, das sind ja die Presseagenturen,
ADN. Genau, die geben ja quasi auch die News raus.
Ja.
Und da hast du es dann meistens ja erstmal so in Short-Version, ohne dass es irgendwie nochmal durch nochmal gefiltert ist.
Das ist allerdings auch, also wenn man wirklich mal so eine DPA-Pressemeldung irgendwie sieht, ne, und die dann mal nachverfolgt, also wenn zum Beispiel bei Heaven Shall Burn eine DPA-Meldung gibt, die siehst du dann halt auch in 50 Zeitungen haargenau so abgedruckt, ne?
Das finde ich total gruselig, als ob das automatisch ausgespielt wird.
Ja, sicherlich. Ich meine, das ist ja nun leider kein Top-Thema jetzt, zum Beispiel sowas wie über HSB. Das wird dann oft so als Füllmaterial dann da reingesteckt. Also auf jeden Fall. Und ich muss sagen, es hängt auch ganz oft, kann man es nicht am Medium an sich also Medium im Sinne von Zeitung oder unter welcher Überschrift das steht, sondern an dem Journalisten festmachen. Mhm. Wenn man damit, also wenn man jetzt wirklich, wie ich da schon 1000 Interviews gegeben hat, gibt es wirklich teilweise Journalisten, auf die freut man sich schon, wenn man mit denen mal ein Interview macht. Und welche, wo es eher so Interviews sind, die sein müssen. Also das ist wirklich so. Und da habe ich ganz ehrlich...
Ja, wenn man so ein 1000-Sasser ist wie du.
Ja. Nee, aber es gibt wirklich Leute, man darf es gar nicht sagen, die finde ich sympathisch, die schreiben sogar für die Bild. Und dann gibt es welche, die sind bei irgendwelchen Zeitungen, die ich eigentlich total cool finde und mit denen kannst du kein Interview machen, weil die einfach fürchterlich sind. Also das hängt auch ganz oft vom Journalisten selber ab. Ist wirklich so. Wie es so ist. Aber dass ich jetzt eine Lieblingszeitung habe, ich glaube... Süddeutsche und das klingt ein bisschen komisch, das Neue Deutschland lese ich auch gern. Allerdings nicht aus Ostalgiegründen, sondern weil das eine ganz gute Mischung, ich meine, das war ja wirklich die mächtigste Zeitung in einem kompletten Land, ne? Das Zentralorgan.
Ich dachte, es wäre die Freiheit.
Nee, das Neue Deutschland war...
Ist das echt? Ja. Und Freiheit wurde dann MZ, ne?
War zentral. Ja, das sind die ganzen regionalen Zeitungen. Das ist ja aber das Zentralorgan der SED, war das Neue Deutschland. Aber
ist ja interessant. Okay, hier, nächste Überschrift in der Welt. Rote Metalcore-Band aus Thüringen, Doppelpunkt. Wir lesen nur das Zentralorgan der SED.
Quatsch, ist es ja schon lange nicht mehr. Ne? Aber trotzdem ist das...
Ja, aber die Welt würde diese Überschrift daraus machen.
Natürlich, klar. Aber ist das eine kleine Zeitung, die aber natürlich noch von diesen früheren enormen Ressourcen, die da reingesteckt wurden, profitiert. Ne? Also rein handwerklich, journalistisch. Ne? Also da haben wir auch von Journalisten in dem Land, auch wenn oft nicht für die richtige Sache, aber trotzdem die Besten der Besten geschrieben. Und das merkt man schon so noch ein bisschen, dass das für so eine kleine Zeitung eine sehr, sehr hohe Qualität hat in der Recherche und wie es geschrieben ist. Und manche Sachen muss man auch ausblenden, die dann schon arg nostalgisch sind. Da merkt man dann, dass da wirklich nur noch alte Parteigenossen da die Traueranzeigen lesen wollen in der Neuen Deutschland, welcher Bezirksparteisekretär nun wieder gestorben ist. Aber so abseits davon gibt es da wirklich total interessante Artikel, also die gerade auch so in alte Bruderländer manchmal noch ein bisschen was beleuchten, ne? In Lateinamerika oder in Afrika, was jetzt in anderen Zeitungen nicht stattfindet. Deshalb lese ich Neue Deutschland immer noch gern.
Ja. Ich muss sagen, ich kenne das überhaupt nicht. Also wirklich gar nicht. Ich gucke da gerade so rein und denke mir, ich habe auch noch nie das Logo gesehen. Das werde ich mir mal zu Gemüte führen. Aha, Olaf Scholz. Die Schwäche der anderen, na alles klar.
Naja, das sind immer die anderen. War das die einzige Mail in unserem Postfach, oder?
Nein, natürlich nicht. Maja Fries hat geschrieben, Dynamo-Treffen, Fragezeichen.
Oh, nein, das hat sich schon in der Betreffzeile erledigt, oder?
Ja, leider. Ja, also da müssen wir halt leider sagen, das wird leider nichts mit dem Dynamo. Gibt es denn eigentlich schon? Nee, also heute haben sich doch irgendwie die Ministerpräsidenten getroffen, oder? Da gibt es noch gar keine Infos.
Endlich wieder so Ministerpräsidenten. Nee, habe ich noch nicht.
Weil heute, also ich glaube, heute entscheidet sich ja dadurch, wenn ihr das hört, ist es natürlich schon klar, was passiert. Er entscheidet sich ja so ein bisschen, wie es jetzt vielleicht noch mit dem September weitergeht und ob wir uns da noch mal live sehen oder nicht.
Ja, also ein paar Festivals sind trotzdem noch on. Ne? Ich glaube, ist das in Belgien, das Alcatraz Festival?
Ich glaube, das ist in Belgien, ja.
Da spielen Creator noch, Bloodstock in England ist auch noch on. sozusagen. Also die hatten ja irgendwie, ich hatte nur bei Creator mitbekommen, die hatten ja auch irgendwie eine 2 Wochen Festivaltour geplant. Da sind jetzt noch 4, 5 Shows übrig geblieben. Mhm. Schon Spanien, glaube ich, auch noch irgendwie irgendwas.
Das Resurrection.
Ah ja.
Das Resurrection.
So eine abgespeckte auch, ja. Version irgendwie, gell?
Ja, das ist ja eigentlich auch ganz groß, ne?
Ja, also Resurrection Festival, da sind wir, glaube ich, weiß nicht, ob wir da schon bei der ersten Ausgabe dabei waren, aber da sind wir wirklich über die Jahrzehnte mitgewachsen mit denen. Also das haben wir wirklich noch so als krass. Kleines Punk-Festival das erste Mal.
Resurrection wäre ich 2020 auch mit dem Stand gewesen. Da.
Cool, also ist ein cooles Festival, schöne Gegend. Mhm. Kann man nicht meckern. Das ist in Galizien, ne? Wenn ich mich nicht irre.
Oh, du, das weiß ich ehrlicherweise nicht. Ich habe mir das noch nicht mal auf der Karte angeguckt gehabt, wo wir da hin mussten. Ich habe mir dann nur gesagt, so danach mache ich eine Woche Spanien noch.
Ja, ist schön, nur Strand nicht weit weg. Santiago de Compostela kannst du.
Kannst du einfach hinpilgern zum Festival. Kannst
hinpilgern, super. Genau. War jetzt mit ein bisschen viel, sind etwas gemacht.
Nicht schlecht. Gäste und Live-Podcast von Hannes. Moin Mike, moin Alex, ich bin vor circa 3 Wochen über euren Podcast gestolpert und habe jetzt alle Folgen durchgesuchtet. Ha, sehr gut. Muss sagen, mega genial, was ihr da macht. Ja, was machen wir denn? Ich freue mich schon auf neue Folge. Ich finde, ihr solltet mehr Folgen mit Gästen machen. Ich finde, Mille von Creator, Andy von Caliban und Molle wären genial als Gäste. Ich bin der Meinung, ihr solltet, sobald es wieder möglich ist, Live-Auftritte mit eurem Podcast machen. Das vom 27.06. ist jetzt schon... Ja, irgendwie haben wir haben es noch mal verpasst, diesen Sommer das live zu machen.
Ne? Aber jetzt wenigstens machen wir Podcasts diesen Sommer. Ne? Das haben die meisten Podcasts ja gar nicht nötig.
Ist das so?
Ja, also ich glaube, da ist bei einigen schon Sommerpause. So.
Also was, ich kann ja zum Beispiel gerade auch nicht meine digitale Taverne machen, weil gerade alle unterwegs sind. Also die hat, ich meine, wenn man gerade kann, dann ist man doch unterwegs, oder? Also das verstehe ich ja auch.
Ja, also
dass man was anderes zu tun hat, als drin zu sitzen und Content zu kreieren.
Ja, na gut, das ist schon richtig, aber also ich habe auch, also zur Entspannung klingt blöd, aber wenn sich das Tagesgeschäft ist, ich habe auch mal im Urlaub abends einen Podcast gemacht oder so, da ist auch mal, kommt auch mal was anderes bei rum, weil es in einer ganz anderen Atmosphäre ist.
Ja, also ich bin trotzdem weiterhin der Meinung, dass wir es auch mal live aufnehmen sollten. Also nicht nur mit Leuten, sage ich jetzt mal, sondern wie wir es ursprünglich eigentlich gedacht haben.
Ja, auf jeden Fall.
Zum Beispiel, worauf ich richtig Bock hätte, wo ich noch nie war, und das ist eine der wenigen Ecken in Deutschland, wo ich wirklich noch gar nicht war, auf der Valhalla.
Da bin ich auch nur vorbeigefahren, war ich noch nie.
Na, dann nehmen wir uns das doch einfach mal als Ziel, dass wir mal zur Valhalla fahren.
Oh, das wäre natürlich cool. Da bringen wir persönlich die Büste von Kai Hansen, stellen wir dann dort auf in der Valhalla.
Damit mit Kai Hansen habe ich am letzten Wochenende schön Jackie getrunken.
Na, da nicht nur ein, wenn das der Kai
Hansen war.
Kai Hansen war, den ich kenne.
Das nicht nur ein, das war aber der dafür gesorgt hat, dass der Jackie rausgeholt wird. Es war nämlich so dieses, wir sind alle total professionell, dann kam Kai Hansen und dann gab es plötzlich Jackie. Und ich dachte so, alles klar, das hättet ihr mir auch früher sagen können.
Naja, also da kannst du einen drauf lassen, das ist ja alte Schule.
Na, auf jeden Fall. Na, dann kam Micha noch rum und dann war alles vorbei. Dann war Schicht im Schacht. Junge, Junge, Junge.
Na, das glaube ich.
Das tat mal wieder richtig gut, ey.
Na, ich hab das nur mal mitgekriegt, das ist ja auch so im, wie soll man sagen, im Metal-Journalismus oder Metal-Szene so ein geflügeltes Wort, wenn man irgendein Meeting mit Kai Hansen hat, da ist dann natürlich zum anvisierten Zeitpunkt noch nicht da. Frag mal, wann wollten wir uns treffen? Um 2? Ja, um 2 Hamburger Zeit oder unsere Zeit? Da weiß dann schon jeder, was gemeint ist, weil es wurde nicht immer so der Pünktlichste. Habe ich nochmal mitgekriegt. Aber geiler Typ. Was ein geiler Typ, ohne Scheiß.
Gibt andere Tugenden. Weißt du, was mich total überrascht hat?
Nee.
Der Klaus von Torfrock, beziehungsweise von Klaus und Klaus, der eine Klaus.
Der dünne Klaus. Quasi.
Also Werner quasi, also der dünne Klaus gesprochen hat. Ja, ja, genau. Ich wusste nicht, dass der Werner gesprochen hat, weil ich bin ja da nicht so drin. So, und ich hatte ja quasi bei dieser Wacken-Live-Geschichte auch ein Gespräch mit ihm spontan, zwar eigentlich anders geplant, aber wir haben das dann über den Haufen geworfen, deswegen bin ich da halt auch eigentlich völlig unvorbereitet rein, weil es dann so war, so von wegen, Alex, mach du das mal jetzt. Okay, gut, ja, dann schnacken wir jetzt mal ein bisschen. Mhm. Und dann hat er es halt live abgeschossen und war schon, also super lieber Typ, richtig, richtig niedlich.
Den habe ich leider nie kennengelernt, also glaube ich. Also der hat immer sehr sympathisch gewirkt. Also der hat ja auch der hat ja selbst in der Schlager-Volksparade da von, von was weiß ich, von Florian Silbereisen oder wer das damals war, Caroline Reiber oder irgend so eine Mumie, da hat er ja wie ein Rocker gewirkt.
Also unfassbar, wo der sich alles rumgetrieben hat, ne? Das, also.
Aber ich glaube, da kann man paar geile Storys aus dem Schlagergeschäft erzählen, alter Falter. Also da, ich glaube, da geht's richtig zur Sache, was man da immer mal so im Fernsehgeschäft irgendwie hört oder von Leuten, die da mal gearbeitet haben. Da ist Metal wirklich ein Kindergarten dagegen.
Backstage. Auf jeden Fall.
Das kannst du aber wissen.
Auf jeden Fall.
Die machen die richtig großen Büchsen auf, glaub mir. Die machen die richtig großen
Mike,
Büchsen
auf. Vielleicht Zweitkarriere als.
In der Volksmusik.
Ich meine, wollen wir nicht einfach beide ein bisschen Volksmusik? Da musst du ja auch nichts können in dem Sinne. Na, das läuft da alles von der Konserve. Mhm. Da machen wir einfach Thüringer Klöße, Thüringer Roster. So, Thüringer Roster. So, und dann. Mhm.
Die Inzestaler Buckelkratzer oder sowas.
Das war jetzt aber nicht spontan, oder? Der war jetzt nicht spontan, der Name. Komm, gib's zu.
Buckelkratzer war spontan. Inzestal ist ja quasi die Bezeichnung für jede Einheitsgemeinde in Thüringen.
Ich dachte spontan jetzt für Suhl, aber okay. Ja.
Nein, was du mal gegen Suhl hast, das ist schön. Guckt euch mal Suhl an. Ist wirklich cool. Also nicht nur Suhl Goldlauter.
Nachbarort von Thema übrigens.
Ja, Thema ist noch eine ganze Ecke weg. Das haben die Leute eine völlig falsche Vorstellung von Thüringen, wie weit Thema oder Hildburghausen, wie weit das noch im Süden ist. Das ist unfassbar. Das ist so ähnlich wie wenn du in Dresden, für uns ist ja Dresden, ja, und da ist halt Görlitz dann auch gleich da hinten irgendwo. Ne? Aber wie weit das noch weg ist.
Da fährst du nochmal anderthalb Stunden.
Na, locker. Ja. Und so ähnlich ist das mit Hildburghausen da unten die Ecke auch, wenn du Richtung Süden unterwegs bist in Thüringen. Das ist schon krass. Also das geht dann schon. Und da ist ja dann auch, keine Ahnung, also ich glaube, da lässt sich dann irgendwie im Genpool, das lässt sich dann auch nicht mehr nachweisen, wo dann der Unterschied zwischen Franken und Thüringen ist. Also ich will das jetzt hier nicht zu völkisch klingen lassen oder so wegen Gen, aber das ist irgendwie so alles ein Waldvolk da dann. Also das geht alles so ineinander über. Oder Hessen.
Wir machen uns da echt Freunde.
Ja, also
ich muss sagen, so die Ecke um Mühlhausen, Richtung Mühlhausen.
Ja, das ist ja schon nördlich, eher schon wieder.
Richtig, aber ich finde die Ecke irgendwie auch gruselig.
Das ist insofern gruselig, das war ja selbst in der DDR komplettes Autonomiegebiet. Dort hat die SED auch nichts zu sagen gehabt. Das war
was?
Dort war, was weiß ich, da waren Wahlergebnisse von der CDU, das erreicht die CSU in Bayern nicht in den 80er Jahren. Das war so komplett katholisch, da hat die Partei wenige Beine auf den Boden bekommen. Ist wirklich so. Deshalb hat ja der Papst, der deutsche Papst, Ratzebimmel, da hat die ja deshalb auch mal besucht, hat sie geadelt. Alter, so ein unbeugsames Völkchen dort. Das ist irgendwie beeindruckend. Aber auch, mir hat nur mal von einer nicht genannten Zonen-Metal-Band, hat mir mal einer erzählt, als sie in der Gegend gespielt haben, hat mir mal einer erzählt, der hat dann auch bei, was weiß ich, nach der Show, ne, so, weiß ich nicht, ob das jetzt Groupie-mäßig war oder so, auf jeden Fall bei einem Mädel übernachtet und saß dann nächsten Früh mit am Frühstückstisch und die Eltern haben dann so ungefähr geredet, als ob dann nächsten Tag wirklich Hochzeit ist, gell? Da hat er so ganz schnell mal Zigaretten geholt.
Oh nein! Das, die größte Angst eines jeden Musikers.
Ja, also, naja, das war schon zu DDR-Zeiten dort so in dem Landstrich. Das ist es. Aber weil du sagst, wir machen uns Freunde, also ich sehe das von meiner Seite, ich sehe das ja als Kritik von innen, ich sehe mich ja als Teil von dieser Thüringer Gegend, ne? Also um Gottes Willen, also wenn ich davon...
Ja, aber Dissidenten werden zum Schweigen gebracht, Mike, du weißt doch.
Das ist eine wunderschöne Gegend und es gibt in Thema auch super, super coole, engagierte
Leute. Wenn
nur die
Menschen,
ne?
Ich weiß was.
Nee, super engagierte Leute auch gegen diese Rechtsrock-Veranstaltungen und so. Also die auch wirklich Unterstützung verdient haben, das muss man ehrlich mal sagen. Also da ist nicht alles, kann man nicht alles über einen Kamm scheren.
So, wollen wir noch mal kurz gucken, was hier noch so drin steht? So zum Abschluss mal noch ein, zwei Sachen. Podcast Folge Nummer 51 und 52. Ups, das ist schon ein bisschen her. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu den 50 plus Folgen. Ich lese mal kurz drüber, das ist sehr viel Text. Ich würde ein Live-Podcast-Event von euch sehr gern besuchen, am liebsten übrigens abends. Matinees sind nur was für Frühaufsteher. Zwinker. Okay, da hattest du nämlich gesagt, dass wir ja Martinez machen könnten. Und ich so, Martin, ja. Was? Martin?
Nee. Martin. Hast du es dir jetzt wenigstens gemerkt, was ein Martinez ist, ja? Ne?
Nee, habe ich schon wieder vergessen.
Selber schuld. Das ist bei dir wirklich, also dir Wissen zu vermitteln, das ist wie ein Eimer Wasser in Schnapsglas gießen.
Das ist unfassbar, ne? So nach einem Jahr des ununterbrochenen Miteinanderredens immer noch nicht schlauer geworden. Nee. Vielleicht ist ja was bei unseren Zuhörern hängen geblieben, das wäre natürlich schön. Dann hätte man einen gewissen.
Also wir haben mittlerweile so viele Sachen schon doppelt und dreifach erzählt. Irgendwas
da muss es ja langsam mal irgendwo durchdiffundiert sein.
Ja.
Übrigens fand ich das Thema Throwback Memories durch Wahrnehmung bestimmter Gerüche sehr ansprechend. Das klingt ja schon fast wissenschaftlich. So geht es mir auch oft. Ganz extrem ist es, wenn ich meine Nase in eine Phlox-Staude stecke. Was ist eine Phlox-Staude?
Keine Ahnung.
Dann stehe ich sofort wieder auf dem Plattenweg bei den Beeten im Vordergarten des Hauses, in welchem ich meine Kindheit bis 12 Jahre verbracht habe. Und ich liebe die Blumen immer noch. Oh, schön. Das ist ja süß.
Ja, ist aber wirklich
süß. Ebenso verhält es sich mit Magnolien, Bäumen und Margeriten. Hm. Mike, ich vermute übrigens, dass die Erinnerung an sonnige Freibadtage beim Wahrnehmen der Gerüche vom Frittenfett, Sonnencreme und Chlorwasser sogar ziemlich weit verbreitet ist, weil sich eigentlich jeder gerne an solche Tage erinnert, eventuell mit Ausnahme derjenigen, die nicht schwimmen können bzw. können. Ich zähle mich auch dazu, also zu denjenigen mit den positiven Erinnerungen. Du hattest die Badehose nach der angekündigten Arschbombe im Freibad noch am Leibe und nicht neben dir im Wasser treibend gefunden.
Ja, also ganz ehrlich, ich hatte die eher im Leibe. If you know what I mean. Also das hat schon ganz schön geballert. Also
einfach mal die schöne Dreiecksbadehose
verschwunden. Auf jeden Fall. Also ich wollte schon ewig mal, also das klingt jetzt wirklich, wirklich wie alte Männergelaber, aber wenn ich die heutige Jugend in meinem Freibad vom Fünfer springen sehe, da blutet einem das Herz. Ne? Also was wir damals für Kapriolen darunter gemacht haben und heute kriegen die da schon Beifall von den 14-jährigen Mädels, wenn sie da eine Kerze runter machen. Ne? Also das ist wirklich Verweichlichung.
Ja, du kommst ja auch aus einem Militärstaat.
Ja, gut, klar.
Einer Militärdiktatur.
Ja. Parteidiktatur, bitteschön. Ja, aber ist so. Also wir haben da
mit einem ausgeprägten Militärapparat.
Wir haben da früher mehr gemacht. Ne? Und ja. Natürlich haben die da ein bisschen irritiert geguckt, was der alte Mann da jetzt, warum der da jetzt eine Arschbombe vom Fünfer macht, grinsend. Leider habe ich es nicht gefilmt. Ich werde es mal filmen, auf Instagram hochladen. Arschbombe geht immer. Eine schöne Mail. Also ich hätte gern weiter solche coolen Mails wie vor einem halben Jahr. Versprechen wir auch, dass wir jetzt immer regelmäßig da reingucken. In unser Postfach. Pottfach wollte ich fast
Pottfach,
sagen.
Pottfach, das Pottfach.
Wer kennt es nicht?
Soll ich weitersprechen? Nee, wir haben ja in den letzten beiden Folgen haben wir die Leute ja sehr belastet mit unseren politischen Ansichten. Und da fand ich es eigentlich ganz schön, dass wir uns heute mal irgendwie so in diese persönlichen Erinnerungen da versetzen.
Ich sag, dein politisches Kerngeschäft muss ja jetzt nicht im Podcast hier stattfinden.
Nein,
da hast du schon recht.
Eben. Also darum geht es ja hier auch nicht. Es ist ja kein Politik-Podcast. Es geht ja sozusagen um die Wahrnehmung unserer Heimat. Ne?
Ist das so, ja? Okay, habe ich gar nicht so auf dem Schirm.
Naja, nachdem uns Spotify das
55 Folgen.
Seitdem Spotify uns das Musikpodcast weggestrichen hat, sind wir ja jetzt nur noch Gesellschaftspodcast. Dementsprechend dürfen wir auch nicht mehr über Musik reden.
Ja, ist richtig.
Nee, also dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Schreibt uns gerne eure geistigen Ergüsse in Form von E-Mails und wir versuchen da jetzt wieder häufiger drauf zu reagieren.
Alles klar, macht's gut. Tschüss.
Macht's
Vielen
gut.
Dank.
Tschüss.
Die machen die richtig großen Büchsen auf, glaub mir.